Der Text, den ich mir heute gern mit euch durchschauen würde, ist Markus 14, Markus Kapitel 14, die Verse 43 bis 72. Das ist relativ viel Text. Wir werden das nicht alles lesen jetzt. Und ich muss zwischendurch, glaube ich, ein bisschen da zurückschauen, weil ich habe am Beamer teilweise Sachen, die ich vorlese. Markus 14. Es geht kurz zusammengefasst darum. Wir haben vorher Brot gebrochen und das hat Jesus damals auch schon gemacht mit seinen Jüngern zum Passafest. Danach sind sie nach Gethsemane gegangen und dort ist dann der Judas aufgetaucht mit ein paar Tempeldienern. Sie haben Jesus verhaftet. Jesus ist zum Hohen Rat gekommen, er ist verurteilt worden und in der Zwischenzeit, während Jesus da drinnen war beim Hohen Rat, ist der Petrus draußen gestanden, der hat das Ganze aus der Entfernung beobachtet. Er ist immer wieder darauf angesprochen worden, ob er nicht auch zu diesem Jesus dazugehört und er hat das immer wieder abgestritten. Ihr kennt die Geschichte, glaube ich, soweit. Ich habe das in drei Szenen unterteilt. Ah, das ist ein bisschen abgeschnitten. Okay. In drei Szenen unterteilt und ich habe denen die Überschriften gegeben, der Verrat, die Verurteilung und die Verleugnung. Und wo ich den Text studiert habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass irgendwie die Verurteilung von Jesus so das zentrale Thema ist und der Verrat und die Verleugnung, das ist irgendwie so ein Rahmen rundherum. Ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht war das nur mein Eindruck, aber zumindest für heute habe ich vor, dass ich mich hauptsächlich auf den Text mit der Verurteilung konzentriere. Und, aha, der ist jetzt nicht vollständig da. Macht nichts. Lesen wir aus der Bibel. Und zwar, schauen wir mal, wo das losgeht. Ab 55 habe ich ihn vor, hab ihn da. Bis 64. Möchte das wer vorlesen? 55 bis 64. Das ist Elberfelder Übersetzung, falls es irgendwer hat.
Aber die hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf dass sie ihn zum Tode brächten, und fanden nichts. Viele gaben falsch Zeugnis gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und etliche standen auf und gaben falsch Zeugnis gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er sagte: Ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts zu dem, was diese gegen dich zeugen? Er aber schwieg stille und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weiter Zeugen? Ihr habt gehört die Gotteslästerung. Was dünkt euch? Sie aber sprachen alle das Urteil über ihn, dass er des Todes schuldig wäre.
Okay. Der Text, den der Markus da schreibt, der Bericht, der beginnt mit der Aussage, dass viele falsches Zeugnis gegen Jesus abgelegt haben und dass die Zeugnisse nicht übereinstimmend waren. Das ist eine allgemeine Aussage. Und dann geht der Text weiter mit einer ganz konkreten Aussage, die der Markus rauspickt und über die er dann noch einmal redet. Es geht darum, dass Zeugen aufgestanden sind und gesagt haben: Wir hörten Jesus sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen. Also da geht es jetzt um eine konkrete Aussage. Vorher eine allgemeine, wo der Markus uns erzählt, sie haben alles Mögliche gesagt und das hat alles nicht gestimmt. Und dann nimmt er eine Aussage her und sagt, und die hat auch nicht gestimmt. Auch in dieser Aussage haben sich die Zeugen nicht übereingestimmt. Und die Frage ist, warum macht der Markus das? Warum redet er zuerst allgemein? Hätte das nicht gereicht? Und warum nimmt er dann eine Aussage her und sagt, nicht einmal die Aussage stimmt? Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Aussage eingehen, sondern ich habe zwei Antwortansätze gefunden, warum ich glaube, dass der Markus das macht. Und zwar erstens wegen der Brisanz von dieser Aussage und zweitens wegen ihrem Wahrheitsgehalt. Was meine ich damit? Ich glaube, die Aussage, dass Jesus den Tempel abreißen wird, war eine brisante Aussage. Wenn das heute einer machen würde, dann würde das unter Terrorverdacht fallen, oder? Und ich denke, in Israel damals war das nicht anders. Natürlich wissen wir aus dem Kontext von der Bibel, dass Jesus was anderes damit gemeint hat. Wahrscheinlich haben das die Juden damals auch gecheckt, weil sonst hätten sie ihn ja gleich verhaftet, wo er das gesagt hat. Aber irgendwie sehen wir ja in dem Bericht oder wissen ja, dass die Juden Jesus drankriegen wollten. Und Terrorverdacht bietet sich da natürlich an. Wir wissen auch, dass die Juden zu der Zeit unter römischer Fremdherrschaft gestanden sind. Und wenn die wen zum Tode verurteilt haben, die haben den zwar verurteilen können, aber um den wirklich hinzurichten, haben die grünes Licht von den Römern braucht. Die haben das nicht einfach selber entscheiden dürfen. Das heißt, die haben zu den Römern gehen müssen und haben dort irgendwie abklären müssen, dass sie das jetzt machen dürfen. Und wenn sie jetzt zum Pilatus gehen und den Pilatus sagen, ja, wir haben einen Typen gefunden, der ist ein Terrorist, dann wird das eine leichte Partie, oder? Man, der Pilatus wird, ohne lang nachzufragen, wird ein grünes Licht geben und sagt, ja, ein Terrorist, mach mal, kein Thema, wird hingerichtet. Ich denke, deswegen fangen die Juden an irgendwie, oder beginnt auch der Markus in unserem Text, dass er uns diese Aussage noch einmal vor Augen führt, weil es einfach eine Aussage ist, die in dem Gerichtsprozess ziemlich interessant war. Mit der hätten sie Jesus ganz leicht dran gekriegt. Und das zweite ist der Wahrheitsgehalt von dieser Aussage. Wir wissen ja, Jesus hat es wirklich gesagt. Oder? Drüber steht, dass viele Leute falsches Zeugnis gegen ihn abgelegt haben. Und jetzt bringt der Markus eine Aussage, von der er sagt, ja, die hat Jesus wirklich gesagt. Aber nicht einmal bei dieser einen Aussage, von der Jesus wirklich geredet hat, bringen es die Zeugen auf die Reihe, dass sie irgendwas Übereinstimmendes gegen ihn vorbringen. Nicht einmal bei der einen Aussage, die gestimmt hat. Wie muss dann mit den anderen Aussagen ausgeschaut haben, die sowieso ein Blödsinn waren? Also, ich denke, die Aussage wird herausgegriffen, weil sie erstens sehr brisant ist und zweitens, weil sie gestimmt hat. Aber interessant ist, wenn wir uns diesen Text als Laien durchschauen, dann können wir ungefähr abschätzen von dem, was jetzt da fett markiert ist und von dem, was nicht fett markiert ist, dass ungefähr die Hälfte von dem Bericht darüber geht, dass das, was die Leute über Jesus gesagt haben, irgendwie nicht gestimmt hat oder zumindest nicht zusammengestimmt hat. Also 50% von dem Bericht, den der Markus uns da bringt, zeigen einen Gerichtsprozess, der so nicht in Ordnung war. Und die Frage ist, warum macht der Markus das? Warum nimmt er sich so viel Zeit in seinem Bericht, nur um aufzuzeigen, dass das, was da abgelaufen ist, nicht in Ordnung war? Was möchte er seinen Lesern damit sagen? Und wir werden jetzt in der Predigt eine Antwort auf die Frage suchen. Aber bevor wir die Frage weiterstellen, möchte ich noch eine andere Frage stellen. Nämlich die Frage, ob nicht vielleicht viel mehr als 50% da rechtswidrig war. Ich weiß nicht, ist irgendwer im rechtlichen Bereich bei euch?
Ich kenne mich mit dem anderen. Ich weiß noch ein bisschen, weil ich drüber gelesen habe, über 21 von den eigenen aufgestellten Regeln haben sie gebrochen, weil ich glaube, der noch verurteilt wurde, der ist innerhalb eines Tages verurteilt worden. Also da gibt es 21 Punkte, das hat da
21, okay.
Punkte, wo sie total über eigene Regeln das aufgestellt haben, wie sie sagen, drüber hinweggesetzt haben.
Also, okay.
Das war total rechtswidrig.
Ja, also auf das werden wir auch kommen. Ich habe nicht mitzählt, ob es 21 sind.
Also in dem Sinne auf jeden Fall.
Aber, ja, ich glaube, so viel habe ich jetzt gar nicht. Dann sind es noch mehr. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe gar keine Kenntnis, weder von uns noch.
Das ist ein gutes Wort. Da habe ich die eigenen Regeln abgestellt.
Ja.
Das ist ein drin und so, was gut war, nicht auf Stempel haben.
Ja. Ja, was ich gemacht habe, ist, dass ich halt im Internet einmal geschaut habe. Mache ich eigentlich meistens, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Und ich habe dort einen Typen gefunden, einen amerikanischen Rechtsanwalt, der hat vergleichende Rechtswissenschaften studiert und hat sich halt mit dem jüdischen Rechtssystem auseinandergesetzt. Der hat das mal aufgeschrieben, ich glaube Lewis Walton oder so hat er geheißen, YouTube, wenn irgendwer schauen möchte. Und der hat sich mit dem auseinandergesetzt. Und der hat dann einige interessante Infos drinnen gehabt, die ich da jetzt eigentlich abkupfer. Also ich habe das nicht selber aus den Ärmeln geschüttelt. Ich habe es halt ein bisschen grafischer gemacht. Gut. So hat so eine Gerichtsverhandlung ausgeschaut. Das ist irgendein Bild, was ich im Internet gefunden habe. Und was wir da sehen, ist Leute, die in einem Halbkreis sitzen. In der Mitte, der ein bisschen größer gezeichnet ist. Das ist der Hohepriester. Und dann haben wir Protokollschreiber. Die sitzen da ein bisschen außerhalb von dem Halbkreis. Der eine sitzt links vom Hohepriester. Der ist dafür zuständig, dass er die Schuldsprüche zählt, wenn es zu einer Abstimmung kommt. Und dann gibt es einen, der sitzt rechts vom Hohepriester und der muss dann die Freisprüche zählen. Und in Summe sollte es natürlich so viel geben, wie Leute da sitzen, sonst stimmt irgendwas nicht. Und dann gibt es 71 Ratsmitglieder. Und jetzt steht der Angeklagte da in der Mitte, da irgendwo auf dem Teppich oder so. Und das Interessante ist jetzt, die Aufgabe von diesem Hohen Rat ist, den Angeklagten zu verteidigen. Org, oder? Die sollten den verteidigen. Ich denke mal, wenn du in einem Land lebst, wo es eine Todesstrafe gibt, und du wirst jetzt gerade auf Todesstrafe angeklagt, dann ist das sicher nichts Angenehmes. Aber zu wissen, dass die 71 besten Anwälte des Landes jetzt da sitzen, um dich zu verteidigen, das ist schon beruhigend. Theoretisch. Ich habe jetzt so ein Diagramm gemacht, wo ich aufzeigen möchte, und das ist eben das, was ich da von dem Rechtsanwalt da habe, wo ich aufzeigen möchte, wie so ein Gerichtsprozess normalerweise gelaufen ist, im Fall von einer Todesstrafe. Und das Diagramm geht sich nicht ganz aus auf einer Folie, deswegen habt ihr da oben immer so ein bisschen eine Übersicht, wo wir gerade sind. Okay? Also es beginnt damit, so eine Gerichtsverhandlung, dass ein Zeuge den Raum betritt. Und da ist schon mal ein interessantes Stichwort, ein Zeuge betritt den Raum. Es hat scheinbar eine Regel gegeben, dass nie mehr als ein Zeuge gleichzeitig im Raum sein darf. Einfach deswegen, damit nicht einer dann nachplappert, was der andere sagt. Also die haben alle draußen gewartet, dann ist einer reingekommen und hat was gesagt und dann der nächste, aber nie gleichzeitig. Und was denn war schon mal wer vor Gericht? Ich bin einmal als Zeuge vorgeladen worden. Ja? Zeuge. Ein Zeuge. Margit?
Ich habe mal eine Verhandlung
gehabt. Eine Verhandlung, okay. Okay. Also bei mir ist so gegangen, ich bin Rettung gefahren und wir sind irgendwann zu einer Schlägerei gerufen worden, halt Erstversorgung, haben die verarztet, ins Krankenhaus gebracht und so, und ein Jahr später kommt dann ein Zettel daher, dass ich vor Gericht kommen muss. Und ich denke, was ist jetzt los? Bin ich wieder zu schnell Auto gefahren oder keine Ahnung. Im Endeffekt bin ich dann drauf gekommen, okay, ja, das war die Geschichte damals mit der Schlägerei und Ding, und ich habe natürlich keine Ahnung mehr gehabt, das war ein Jahr her. Dann habe ich mich mit meinem Kollegen zusammengesetzt und wir haben überlegt, wie das damals so war. Und dann sind wir rausgefahren zum Gericht. Und dann bin ich davor gerufen worden und ich bilde mir ein, haben die bei dir irgendwas gesagt in Richtung Wahrheit sagen oder sowas? Ich weiß nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr genau, aber in den Filmen sieht man immer, dass man schwören muss. Ich glaube, bei uns muss man nicht schwören, aber ich glaube, man muss schon sagen, dass man jetzt alles wahrheitsgetreu beantworten wird oder irgend sowas. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie das bei mir war. Ich war ziemlich nervös. Aber bei mir ist nicht um viel gegangen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. War nicht so schlimm. Aber bei denen ist um viel gegangen. Die sind auch darauf hingewiesen worden, die Wahrheit zu sagen. Und zwar habe ich da eine Stelle gefunden oder bin hingewiesen worden auf eine Stelle im 5. Mose 19. Schauen wir uns die mal gemeinsam an. Das ist nämlich interessant. Ich nehme da kurz ein Lesezeichen. 5. Mose, Kapitel 19. Also wieder, ich habe Vers 18 da aufgeschrieben, es geht aber schon los. Vers 16, ja. 16 bis 19. Möchtest du mir vorlesen?
Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt und ihn des Ungehorsams zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor den Herrn treten, vor die Priester und die Richter, die in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt. Dann sollt ihr ihm tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen.
Danke. Ja, danke. Also scheinbar dürfte es so gewesen sein, dass zu Zeiten Jesu diese Aussage im Gericht sehr ernst genommen worden ist. Das heißt, wenn die draufkommen sind, dass irgendwer gelogen hat, dann hat den die Strafe des Angeklagten getroffen. Das ist im Fall von der Todesstrafe nicht so angenehm. Das heißt, da müsste man normalerweise schon aufpassen, dass man jetzt keinen Blödsinn sagt, oder? Wenn man daran erinnert wird vom Gericht, wehe, du sagst jetzt irgendwas, was nicht passt, dann kann es sein, dass du selber stirbst und braucht wirst. Wenn wir uns aber die Berichte durchschauen, dann haben wir irgendwie das Gefühl, die lügen da kreuz und quer und dann ist das völlig wurscht. Die scheinen keinen großen Stress gehabt haben da drinnen, im Gerichtssaal.
Sind sie nicht quasi, ich weiß jetzt nicht, der Hohe Rat oder die Pharisäer haben die Leute gesucht, die
genau, ja.
Aussagen.
Genau, ja.
Oder sie sind ja aufgefordert worden von dem.
Genau, ja. Genau.
Warum haben sie sich auch nicht gekürzt, weil denken wir.
Genau. Das steht, glaube ich, im Matthäus so. Wenn man es in der Parallelen schaut, das stimmt, habe ich auch irgendwie im Kopf, ja. Wenn einer das anzweifeln würde und sagen würde, ja gut, der Matthäus schreibt das so, weil der hat halt irgendwie. Der wollte natürlich der Pro Jesus schreiben, dann kann man, glaube ich, immer noch argumentieren, dass die offensichtlich das nicht sehr ernst genommen haben. Und das unterstreicht noch einmal, dass die wahrscheinlich gewusst haben, dass es in dem Prozess um nichts geht und dass das mehr Scheinprozess ist. Ja. Und ich denke, das ist auch was, was der Markus da aufzeigen möchte, dass denen das ziemlich wurscht war. Die haben gewusst, ihnen kann nichts passieren. Normalerweise wäre ihnen ziemlich viel passiert. Sie wären noch einmal, bevor es irgendein Wort da drinnen sagen, gewarnt worden, Leute, sagt jetzt ja nichts Falsches. Und dann, nachdem das passiert ist, wäre der Zeuge aufgestanden und hätte erzählt, was er erlebt hat oder gesehen hat. Also Aussage des Zeugen. Wie wäre es dann weitergegangen vor Gericht? Nachdem der Zeuge seine Aussage gemacht hat, ist er vom Hohen Rat ins Kreuzverhör genommen worden. Also die 71 besten Anwälte des Landes haben den Zeugen richtig auseinandergenommen und haben geschaut, ob sie irgendeinen Hinweis finden, dass der in irgendeinem Punkt lügen könnte. Und wenn sie irgendwas gefunden haben, was irgendwie nicht gestimmt hat, dann ist scheinbar der Angeklagte sofort freigelassen worden. Auf der Stelle. Und das haben sie mit jedem Zeugen gemacht. Und wenn alle Zeugen drinnen waren, dann hat es scheinbar Prinzip der absoluten Übereinstimmung hat es geheißen, das Prinzip hat es gegeben. Das heißt, die haben dann geprüft, ob das, was alle Zeugen sagen, irgendwie zusammenstimmt oder ob da irgendwo zwischen zwei Aussagen ein Widerspruch ist. Und falls irgendein Widerspruch gefunden worden ist, ist der Angeklagte auch wieder sofort freigelassen worden. Aber nehmen wir mal einen Gerichtsfall an, wo das nicht war. Also alle Zeugen haben immer die Wahrheit gesagt und alle waren stimmig. Also es wäre nicht da unten zu dem Freispruch gekommen. Wie wäre es dann weitergegangen in dem Prozess? Es wäre zu einer Urteilsfindung gekommen und zu einer Abstimmung. Also der Hohe Rat ist dann im Kreis gesessen und dann haben sie abgestimmt, schuldig oder nicht schuldig. Und wenn die Mehrheit für den Angeklagten war, dann ist der Angeklagte sofort freigesprochen worden. Wir erinnern uns an den Text, alle haben gestimmt, dass er schuldig war. War kein einziger, der für Jesus gestimmt hat. Bei der Urteilsfindung hat es auch Besonderheit gegeben. Und zwar war es so, da sind eben 71 Leute gesessen, plus Hohepriester. Und da dürfte es eine Regel gegeben haben, dass zuerst der Dienstjüngste seine Meinung sagt. Und dann ist das nach dem Dienstalter aufsteigend sortiert gegangen. Also der am längsten dabei war, der hat am Schluss gesagt, was er denkt. Warum? So eine Idee, warum man das so machen könnte?
Die Meinung von den Übrigen, also damit sie nicht beeinflusst werden.
Genau, ja. Man ist davon ausgegangen, der kleine Lehrbub wird wahrscheinlich nicht so eine tolle Meinung haben, dass der Chef sagt, boah, toll, das sage ich auch. dann habe ich bei den Punkten, aber umgekehrt vielleicht schon. Und deswegen hat man das in der Reihenfolge gemacht. Finde ich ganz interessante Idee. Nehmen wir an, die Mehrheit war gegen den Angeklagten, also es hat noch immer keinen Freispruch gegeben. Dann war der ganze Hohe Rat verpflichtet, und das hast du vorher gesagt mit der Nacht und dem Tag, gell? Dann war der ganze Hohe Rat verpflichtet, nach Hause zu gehen, jeder für sich, und eine Nacht lang durchzumachen und zu fasten und zu beten und nachzudenken und zu schauen, ob es noch irgendwas gibt, was für den Angeklagten spricht. Und wenn es Einwände gibt, wird der Angeklagte sofort freigesprochen. Und am nächsten Tag ist dann zu einer neuen Verhandlung gekommen. Da hat man das noch einmal durchdiskutiert, und wenn es dann irgendwelche Einwände gegeben hat, ist er wieder sofort freigesprochen worden. Nehmen wir an, das ist auch nicht passiert. Also bis jetzt ist er noch immer nicht freigesprochen worden. Da muss die Schuld schon ziemlich eindeutig sein, oder? Wenn man so weit kommt. Dann ist es zur Urteilsverkündung gekommen. Also erst dann hat der Hohe Rat gesagt, so, und jetzt das Urteil, das wir gestern abgestimmt haben, das ist jetzt gültig. Und dann hat es zwischen der Urteilsverkündung und der eigentlichen Hinrichtung, also das ist jetzt Fall Todesstrafe, für den Rest weiß ich es nicht, aber zwischen der Verurteilung und der eigentlichen Hinrichtung ist dann natürlich nur Zeit vergangen. Und in der Zeit ist was Interessantes passiert. In der Zeit hat jeder Rechtsgelehrte in ganz Israel die Möglichkeit gehabt, irgendwas zu finden, was den Angeklagten entlastet. Jeder. Jeder Jusstudent. Und wenn einer von denen was gefunden hat, dann ist der Angeklagte sofort freigelassen worden. Und die Motivation, was zu finden, war für die jungen Studenten relativ groß, weil scheinbar war es so, dass wenn es einem von den ganzen Jus-Studenten aus ganz Israel gelingen sollte, oder überhaupt Rechtsgelehrten, also auch Berufstätigen, gelingen sollte, irgendwas zu finden, was das Todesurteil noch gibt, dann hat er sofort einen Platz im Hohen Rat bekommen, und war auf Lebzeiten dort nicht mehr zu kündigen. Beamter. In höchster Position. Also die Motivation, da was zu finden, war ziemlich groß. Nehmen wir aber an, in ganz Israel hätte es keinen einzigen Rechtsgelehrten gegeben, der irgendwas gefunden hätte, was einen Angeklagten entlastet hätte. Dann hätte... Genau. Ja. Dann ist es zur tatsächlichen Hinrichtung gekommen. Und die Hinrichtung hat so funktioniert, dass der Angeklagte dann so einen Todesmarsch vor sich gehabt hat. Das heißt, der ist aus der Stadt rausgeführt worden und ist dann irgendwo vor der Stadt hingerichtet worden. Und in dieser Prozession, sagt man, glaube ich, in dieser Prozession hat es ein paar ganz besondere Leute gegeben. Also grundsätzlich war es so, dass während diesem Todesmarsch vom Angeklagten war der Hohe Rat verpflichtet, dass er sich noch einmal drinnen trifft in seinen Kammern und dass noch einmal verzweifelt versuchen, irgendwas zu finden. Nach so langer Zeit, was eh schon die ganze Zeit probiert haben, was gegen, für den zu finden, haben sie noch einmal die Pflicht gehabt, so, und jetzt schauen wir noch einmal. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was uns den entlastet. Und vor dem Kammerl von denen dürfte scheinbar ein Diener gestanden sein, der hat so eine Fahne hochgehalten die ganze Zeit. Das war sein Job. Und die haben drinnen gesucht. Und sobald die irgendwas gefunden haben, hat der draußen die Fahne fallen lassen, also ein dickes Handy. Und im Todesmarsch ist einer am Pferd gesessen und der ist rückwärts mitgeführt worden. Also der ist rückwärts am Pferd gesessen und sein Job war die ganze Zeit nur die Fahne im Auge zu behalten. Und sobald die Fahne runtergegangen ist, ist der im Galopp vor an die Spitze von dem Todesmarsch und hat gesagt, alles zurück. Und das ist gestoppt worden und zurückverlegt worden in den Gerichtssaal. Also der am Pferd war wichtig. Und dann hat es noch einen zweiten Wichtigen gegeben in dem Todesmarsch, das war Herold. Der ist herumgegangen und hat das ganze Volk befragt. Die ganze Zeit nur das Volk befragt. Und man hat geschaut, ob man im Volk irgendwen findet, der Einwände hat. Und wenn das Volk Einwände hat, also wenn da irgendwer war, der sagt, nein, ich glaube, der ist unschuldig, ist der am Pferd wieder sofort an die Spitzen gereitet, hat gesagt, stopp, Prozession wird gestoppt und alles ist zurückgegangen in den Gerichtssaal, neue Verhandlung. Und scheinbar war das so, dass das Ganze bis zu 5-mal wiederholt worden ist. Und wenn nach 5-mal noch immer keine Hinrichtung stattgefunden hat, ist der Angeklagte automatisch freigelassen worden. Scheinbar. Das sind so die Infos, die ich gefunden habe. Aber wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, unter solchen Richtlinien, glaube ich, ist selbst der strengste Todesstrafengegner wird für die Todesstrafe stimmen, weil er sagt, ja mei, passiert eh nicht, oder? Und es ist ja auch so, dass man irgendwie damals gesagt hat, jetzt nur aus jüdischer Sicht, unabhängig von den Römern, dass diese Todesstrafe, die hat es zwar theoretisch gegeben, aber praktisch ist die eigentlich nie passiert. Das ist ein Zitat, was es scheinbar damals unter den Schriftgelehrten gegeben haben soll. Wenn wir alle 10 Jahre jemanden zum Tod verurteilen, und da steht verurteilen, nicht hinrichten, da geht es nur darum, dass einmal das Urteil gefunden wird, das war ganz am Anfang im Diagramm. Wenn wir alle 10 Jahre jemanden zum Tod verurteilen, dann wären wir ja kein Gericht, sondern ein Schlachthof. Dürften die damals gesagt haben. Das heißt, diese Hinrichtung, die ist eigentlich so gut wie nie passiert.
Naja, aber die zwei anderen sind ja auch. Die
das stimmt. Die Frage ist, ob die von den Juden verurteilt worden sind oder von den Römern. Die Römer waren da, glaube ich, nicht ganz so zurückhaltend mit der Todesstrafe. Das stimmt, ja. Schauen wir uns den Fall Jesus noch einmal an. Das ist jetzt ein bisschen abgeschnitten, da steht was von, dass der ganze Hohe Rat gesucht hat, Zeugnis gegen Jesus zu finden und ihn zu Tode zu bringen. Die haben gesucht. Die Aufgabe war es, den zu verteidigen, und sie suchen Argumente für seinen Tod. Würde man sagen, Missbrauch der Amtsgewalt, oder? Oder irgend, ich weiß nicht, was der Fachausdruck ist. Dann heißt es weiter, sagt der Markus, viele haben falsches Zeugnis gegen ihn abgelegt. Und einige, heißt noch einmal, sind aufgestanden und haben falsches Zeugnis gegen ihn abgelegt. Also heute würde man im Gericht aufstehen und sagen, Einspruch, da ist eine falsche Beweisaussage da. Und das können wir natürlich als Bibelkritiker oder als Jesusgegner sagen, na gut, das hat halt der Markus gesagt mit falsch und so. Das ist vielleicht seine Sichtweise der Dinge, aber vielleicht waren die Sachen eh richtig. Und dann geht der Markus weiter und sagt, und die Sachen haben nicht zusammengestimmt. Das Zeugnis war nicht übereinstimmend. Also muss es irgendwo falsche Tatsachenfeststellungen gegeben haben. Und wir erinnern uns, Prinzip der absoluten Übereinstimmung, wenn auch nur zwei davon irgendwie nicht schlüssig sind, war es die Regel, dass der Angeklagte sofort freigelassen wird. Und dann sehen wir weiter unten, wie Jesus dann darauf angesprochen wird, ob er der Sohn Gottes ist, da unten. Und Jesus antwortet, ich bin es. Einspruch. Der Angeklagte hat sich selbst belastet. Scheinbar hat es eine Regel gegeben, dass nur Zeugen einen Angeklagten belasten dürfen und er sich nicht selbst belasten kann in einem Gerichtsverfahren. Und Jesus sagt, dass er der Sohn Gottes ist, und der Hohepriester, was macht er? Er steht auf und zerreißt die Kleider und sagt, wir haben genug gehört. Ab mit ihm. Einspruch. Der Hohepriester hat sein Amt missbraucht. Der hätte ja eigentlich den Dienstjüngsten vorher reden lassen sollen, oder? Die Amtsreihenfolge ist missachtet worden. Und er hat ein Urteil getroffen, bevor der Angeklagte die Möglichkeit gehabt hat, sich zu verteidigen. Und wenn wir den weiteren Prozess durchschauen würden, würde man sehen, Einspruch, der Angeklagte ist misshandelt worden, Einspruch, die Entlastungszeugen sind nie befragt worden, sind immer ignoriert worden, Einspruch, da hat keiner gefastet und gebetet, und überhaupt, ich bin jetzt nicht auf 21 gekommen, aber ich glaube, man sieht auch da, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und das ganze Gerichtsverfahren eigentlich unzulässig war. Okay? Der ganze Prozess ist durch und durch rechtswidrig. Aber was will uns der Markus jetzt damit sagen? Warum legt er so viel Wert drauf? Und ich möchte dazu sagen, für uns, wenn wir heute das lesen, dann lesen wir uns die ersten das Satz halt durch und sagen, ja gut, da hat halt irgendwas nicht gestimmt. Aber ich denke mal, die Leute, die damals gelebt haben, die gewusst haben, wie so ein Prozess abgelaufen ist, die müssen sowas gelesen haben und denen muss die Haare aufgestellt haben. Die müssen ja gecheckt haben, okay, da stimmt überhaupt nichts von unseren Regeln. Also die kommen leicht auf die 21. Wir müssen das halt nachlesen, wenn wir uns nicht auskennen. Aber für jeden damals muss das völlig klar gewesen sein und auch irgendwie überprüfbar, dass das, was der Markus da schreibt, stimmt. Dass da nichts passt hat. Und da stellt sich schon die Frage, wenn die 71 besten Anwälte des Landes ihren eigenen Prozess so hinbiegen müssen, um irgendwie ein Urteil rauszubringen, ob das nicht dafür spricht, dass der Angeklagte tatsächlich unschuldig ist. Aber ich denke, dass das nicht alles war, was uns der Markus damit zeigen wollte. Schauen wir uns nochmal die Verhandlung an. Wir sehen, dass der Hohepriester, wie gesagt, das ist ein bisschen abgeschnitten, dass der Hohepriester und der Hohe Rat, dass sie Zeugnis gegen Jesus suchen. Sie suchen irgendwas zu finden, um ihn zu Tod zu bringen. Aber sie finden nichts, das Jesus irgendwie belastet. Und dann sehen wir da unten eine Wende im Geschehen. Der Hohepriester steht auf, er geht zu Jesus und er fragt Jesus, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und wir sehen, dass der Hohepriester die Strategie wechselt. Und ich behaupte, dass das ein Akt der Verzweiflung war. Ich möchte es begründen. Am Anfang hätten sie Jesus wegen Terrorverdacht gehabt, oder? Und das wäre vor den Römern eine Gmadewiesen gewesen. Gehen wir hin, wir haben einen Terroristen gefunden, Pilatus, super, habt's gut gemacht und wird sofort hingerichtet. Aber hey, geh mal zu den Römern und sag den Römern, ja, wir haben da einen Typen, der behauptet, unser Gott zu sein. Ja und? Warum sollte der Römer so wen hinrichten? Das kann dem doch völlig wurscht sein. Ich meine, die hätten mehr Chancen gehabt, das Todesurteil bei den Römern durchzuboxen, wenn sie hingegangen wären und gesagt hätten, wir können diesem Mann nachweisen, dass er Zucker geklaut hat. Hätten mehr damit erreicht. Aber Gotteslästerung, das ist nichts, was irgendein Römer irgendwie schert. Und deswegen glaube ich, dass das ein Akt der Verzweiflung war. Die haben nichts anderes mehr gefunden und dann haben sie das Letzte gefunden, was irgendwie noch nehmen hätten können. Den einzigen Beweis, wo sie gewusst haben, der wird am allerschwersten durchzuboxen werden vor den Römern. Das war ihr letzter Notnagel. Und jetzt schaut so aus, als würde Jesus in die Falle tappen. Da fragt er ihn, ob er der Christus ist, und Jesus sagt, ich bin es. Und es wirkt so, wo du denkst, was ist jetzt passiert? Ich meine, die Typen waren ja nicht dumm. Die haben Jesus 3 Jahre lang irgendwie versucht, da dran zu kriegen, und die haben extrem gescheite Fragen gestellt zwischendurch. Wenn man sich die Evangelien durchliest, muss man sagen, die Fragen waren nicht dumm. Ziemlich hinterfotzig, aber nicht dumm. Und was mich immer fasziniert ist, dass Jesus als Mensch ein hochintelligenter Mensch gewesen sein muss. Ich meine, was der antwortet, auf das muss da mal kommen. Mit den Steuern da, wo er dann sagt, geht Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist, oder mit der Frau, der Ehebrecherin. Das fasziniert mich immer wieder, die Geschichte. Wo er dann am Sand zeichnet und dann sagt, er wäre ohne Sünde, es wäre für den ersten Stein. Der hat es jedes Mal geschafft, dass er denen ausgewichen ist, ohne das Gesetz zu brechen. Hochintelligent, der Mann. Und da fällt er auf so einen plumpen Trick rein, oder? Ich gefragt, ob er der Christus ist, und sagt, ja. Hätte er da nicht auch irgendwie ausweichen können oder irgendwas sagen können, was nicht ganz so eindeutig ist? Aber er macht es nicht. Ja, er macht es nicht. Er sagt ganz klar, dass er der Christus ist. Und der Hohepriester zerreißt das Gewand und Jesus wird von allen verurteilt. Aber der Priester zerreißt nicht ein Gewand, was ein Mensch entworfen hat. Der Priester zerreißt ein Gewand, das Gott ganz persönlich designt hat. Und in diesem Gewand steckt eine Menge Symbolik drinnen. Ich habe das nicht mehr im Kopf, wie ich drauf komme. Und wenn, ich habe mir das einmal ein bisschen angeschaut, aber das ist schon länger her. Scheinbar dürfte Symbolik von dem Gewand sein, dass Gott damit den Menschen irgendwie zeigen möchte, er sucht eine Beziehung zu den Menschen und er stellt die Beziehung zu den Menschen her. Das ist Gottes Plan und diesen Plan dürfte er in diesem Gewand irgendwie abgebildet haben. Und es ist irgendwie ironisch, dass der Hohepriester das zerreißt und gleichzeitig ein Urteil spricht, dass er Meilenstein in dem Plan ist. Also er zerreißt dieses Bild davon, dass Gott die Beziehung zu uns sucht und spricht gleichzeitig das Urteil, das uns die Beziehung zu Gott ermöglicht. Gehen wir noch einmal zurück zur Frage des Hohepriesters. Er geht her und er fragt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und es ist interessant, dass er dann nicht sagt, bist du der Christus, der Sohn Gottes, sondern dass er da irgendwie so drum herum geht. Werden wir uns gerne anschauen, warum. Aber ich denke, als der Hohepriester die Frage gestellt hat, ist ganz leise geworden im Raum. Und jeder von den 75 Leuten in dem Raum muss gewusst haben, jetzt hat Jesus nur 3 Möglichkeiten zu antworten. Und mit dieser Frage entscheidet sich, wie das Gericht ausgehen wird. Jesus kann sagen, er ist es nicht. dann haben sie nichts mehr gegen ihn in der Hand. Und dann müssen sie ihn gehen lassen. Jesus könnte einfach gar nichts sagen. Auch dann hätten sie nichts gegen ihn in der Hand und sie müssen ihn gehen lassen. Oder Jesus sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Und dann können sie ihn verurteilen und können schauen, ob sie das irgendwie bei den Römern durchboxen. Aber jedem muss klar gewesen sein, wie die Gerichtsverhandlung ausgeht, hat einzig und allein Jesus in der Hand. Niemand anderer. Auch als Mensch. Er entscheidet, ob er gehen kann oder ob er sich jetzt verurteilen lässt. Das ist seine Entscheidung. Und heute hören wir immer wieder, ja Gott, das ist halt dumm gelaufen für Jesus. Aber ich denke, wenn wir uns den Text anschauen, dann sehen wir, Jesus hat sich ganz, ganz klar dafür entschieden. Nicht nur mit dem, dass er hingegangen ist nach Jerusalem oder so, sondern er ist immer wieder, hat er Notausgänge gehabt. Das war der letzte. Und auch bei seinem letzten Notausgang hat er gesagt, nein, den nehme ich nicht. Drei Möglichkeiten hätte er gehabt zu antworten. Was macht Jesus? Er nimmt Möglichkeit 4. Er antwortet mit einer Antwort, die seinen Gegnern so viel Kanonenfutter gibt, wie sie sich im Traum nicht gewagt hätten vorzustellen. Er antwortet mit den Worten, ich bin. Und das sind Worte, die hat kein Jude auszusprechen gewagt. Wir wissen, dass Gott sich dem Mose vorgestellt hat mit dem Namen Ich Bin. Ein bisschen später hat er sich sein Volk so vorgestellt. Und wenig später hat er dann zum Volk gesagt, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und aus Angst, dass sie den Namen irgendwie missbrauchen könnten, haben sie ihn am besten gar nicht gebraucht. Das sehen wir ja beim Hohepriester. Der traut sich nicht zu sagen, Gott, also der Ich Bin, sondern er sagt, der Hochgelobte. Ne? Die umschreiben das. Nicht einmal der Hohepriester, wo man sagen müsste, okay, der Typ hätte einen Draht zu Gott, der kann es leisten, da mein Patzer. Aber nicht einmal der traut sich, dass er die Worte Ich Bin in den Mund nimmt. Aber Jesus geht her und knallt ihnen ins Gesicht. Ich bin. Und damit setzt er sich Gott gleich. Und die Frage ist, mit welchem Grund behauptet Jesus sowas? Und ich denke, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Jesus ist geistesgestört. Aber eigentlich hätte sich der Hohe Rat denken können, dass das nicht der Fall ist, oder? Ich meine, die haben 3 Jahre lang gegen ihn jedes Wortgefecht verloren. Wenn der geistesgestört wäre, was sagt das dann über sie? Also geistesgestört, die Möglichkeit hätten sie ausschließen können. Und die zweite Möglichkeit ist, dass Jesus wirklich der Erste behauptet, oder zumindest, dass er das wirklich glaubt. Aber wenn Jesus tatsächlich Gott ist, dann stellt sich natürlich die Frage, warum lässt er sich auf so ein Affentheater ein? Er hat es uns eh gesagt, oder? Ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Interessant, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es. Niemand hat größere Liebe als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Jesus hat sich ganz bewusst und ganz freiwillig dafür entschieden und wir sehen auch, dass er uns die Motivation verraten hat, warum er das gemacht hat. Aber gehen wir noch einmal zurück zum Hohen Rat. Warum denkt der Hohe Rat, wenn man sich das durchliest, muss man sich die Frage stellen, warum denken die Typen keinen Meter weiter? Ich meine, wie blöd sind die eigentlich? Wenn einer in so einer Situation bereit ist, ein intelligenter Mensch, sowas zu antworten, dann muss ja was dran sein, oder? Ich meine, vergesst man nicht, der Hohe Rat, das waren die besten Anwälte des Landes. Und die haben das Alte Testament rauf und runter gekannt. Die haben alle möglichen Verheißungen gewusst von einem Messias.
Um ihre Macht gegangen, ne? Ja,
ich komme gleich drauf. Ja. Ich glaube noch ein bisschen was anderes, aber sicher auch die Macht. Aber die haben die ganzen Verheißungen gekannt. Die haben gewusst, dass wir der Messias kommen und die haben gewartet auf den Messias. Die haben das geglaubt. Und jetzt tritt einer auf, der behauptet, das zu sein und die Prophezeiungen stimmen. Und trotzdem denken die in so einer kritischen Situation keinen Meter weiter. Und das, obwohl sie erlebt haben, dass der Mann Wunder tut, dass der Mann Tote vom Leben auferweckt. Sie sind ja selber zu ihm gegangen und haben gesagt, wir wissen, dass du ein Mann Gottes bist. Aber jetzt vergessen sie das irgendwie. Aber es geht nicht nur ihnen so. Ich denke, das, was Jesus vor 2000 Jahren da gesagt hat, das ist das, was die ganze Menschheit seit damals herausfordert. Das ist das, was den Glauben der Christen vom Glauben aller anderen unterscheidet. Und das ist der Grund, warum die Christen angefeindet werden. Nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern weil sie behaupten, dass Jesus Gott ist. Das ist das Einzige, was uns unbeliebt macht, die Behauptung. Jesus behauptet, Gott zu sein. Er war bereit, für diese Aussage zu sterben. Und wenn, ich weiß nicht, ich kenne euch nicht, aber wenn irgendwer da drinnen sitzt, der sagt, ja, weiß ich nicht, ob ich das wirklich glauben sollte, möchte ich die Frage stellen, ob du nach dem Text eigentlich viel andere Wahl hast, als zumindest darüber nachzudenken. Warum hat der Hohe Rat nicht einfach einen Schritt weiter gedacht? Warum denken wir heute nicht einfach einen Schritt weiter? Warum denken unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen keinen Schritt weiter? Wahrscheinlich deswegen, weil wir uns am Messias einfach ein bisschen anders vorstellen. Als Christen. Ich meine, wir wissen das alles und wir glauben das alles, das möchte ich nicht abstreiten, aber es passt nicht in unseren Kopf rein, oder? Wir kriegen das nicht da rein, dass Gott zu Weihnachten in die dümmsten Umstände gegangen ist, um Mensch zu werden. Und wir kriegen auch den Karfreitag nicht in unseren Kopf rein als Christen. Irgendwie ist das so gewaltig und so groß, dass wir uns auch als Christen immer wieder die Frage stellen müssen, die sich die damals gestellt haben, glauben wir das? Und was heißt das, das zu glauben? Was spielt das für eine Rolle in unserem Leben? Ist das für uns wirklich die Wahrheit, dass Jesus Gott ist? In meinem Leben ist es so, dass ich gesagt habe, es ist, also, dass ich mir vorgenommen habe zu glauben, dass das die Wahrheit ist. Aber mein Leben besteht halt auch nur aus vielen anderen Wahrheiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die Wahrheit, dass ich morgen wieder auf der Uni sitze und wieder lernen muss und wieder arbeiten muss. Ich habe die Wahrheit, dass ich meine Familie versorgen muss. Ich habe die Wahrheit, dass ich Hobbys habe und die würde ich auch gern irgendwie ausleben. Ich habe die Wahrheit, dass wir bei uns in der Gemeinde immer wieder mal singen, if you say go, I will go. Und ich sitze da und denke mir ernsthaft jetzt, ich meine, kann ich das wirklich singen? Mein Leben ist auch Wahrheit, dass es mir peinlich ist, meinen Studienkollegen zu erzählen, dass ich das glaube, dass der lebt. Und dass ich mir vorstelle, mein Image geht kaputt, wenn ich zu Leuten gehe und sage, ich glaube an einen Typen, der vor 2000 Jahren gestorben ist und jetzt noch immer lebt und dass ich eine persönliche Beziehung zu dem habe und eigentlich ist er der Schöpfer von Himmel und Erde. Klingt verrückt. Aber die Frage ist, ob die Wahrheit größer ist als die anderen Wahrheiten. Es ist eine Frage von der Prioritätensetzung. Und mir geht es so, dass ich das nicht in meinen Kopf reinkriege und dass ich immer wieder vor dem stehe, wie sollte ich denn das glauben? Also ich kämpfe oft damit. Aber ich denke, wir müssen uns dazu entscheiden, immer wieder neu, auch als Christen, zu sagen, ja, das ist das, was wir glauben. Und dann stellt sich die Frage, wie sich der Glaube auswirkt, wie er sich bei den Jüngern auswirkt. Und ich denke, die erste und die größte Auswirkung von dem Ganzen ist Anbetung. Und damit meine ich nicht Gitarre spielen und Lieder singen. Ich glaube, das ist ein kleiner Teil von der Anbetung und wir reduzieren es gern auf das, weil das halt der bequeme Teil ist. Jeder argumentiert, dass der David so gut beim Anbeten war und Paulus und Silas im Gefängnis gesungen haben. Aber keiner argumentiert damit, dass der Abraham seinen Sohn an der Hand gehabt hat und auf den Berg geschaut hat, wo er opfern hätte sollen und gesagt hat, ich gehe anbeten. Das vergessen wir immer ganz gern. Die Frage ist, wie das unser Leben beeinflusst. Jesus sagt, dass er wiederkommen wird. Und er sagt, genau, mit den Wolken. Und er sagt dem Hohenpriester, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht. Also er wird zur Rechten Gottes sitzen. Und das hat mich total fasziniert, dass er das vor 72 Anwälten sagt. Oh, ich bin da ein bisschen hinterher. Ihr werdet zur Rechten Gottes sitzen. Zur Rechten sitzt er für die Freisprüche. Wie cool ist das? Dass Jesus denen noch einmal die Gnade am Silbertablett serviert und sagt, hey Leute, ich bin der Rechtssitzende im Himmel. Und ich stelle mir einen Angeklagten vor, oder ich stelle mir vor, wie es mir in so einer Situation gehen wird, wenn es um Leben und Tod geht, Und auf einmal steht der Rechtssitzende auf und sagt, ja, die Mehrheit hat für Freispruch gestimmt. Das ist Erlösung, wenn du sowas hörst in so einer Situation. Jesus deutet, glaube ich, sehr wohl in der Situation an, dass es einmal ein Gericht geben wird. Aber er deutet auch an, dass er der ist, der rechts sitzen wird. Er ist der, der den Freispruch entscheiden wird. Und die Frage ist, wer sitzt links? Niemand, oder? Wir lesen nicht in der Bibel, dass irgendwer links sitzt. Links braucht da keiner sitzen, weil die Schuld ist eh klar. Die braucht man nicht erst zählen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt's. Und alle haben gesündigt. Wir brauchen keinen Linkssitzenden, der feststellt, ob wir schuldig sind oder nicht. Das wissen wir längst. Es geht nur darum, dass Jesus rechts sitzt. Was will Markus seinen Lesern sagen? Ich denke, was wir an dem Text sehen können und was jeder sehen kann und was die damals sehen haben können, ob sie es glaubt haben oder nicht. Aber Jesus hat sich ganz bewusst und ganz freiwillig für das entschieden, weil er davon überzeugt war, Gott zu sein. Das sollte uns zu denken geben. Wir aber hielten den, der geplagt und von Gott geschlagen wurde und gemartert, ihn für den, der geplagt und geschlagen und gemartert wäre, aber erst um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Um das geht's und deswegen hat Jesus seine Entscheidung so getroffen. Pünktlich zum Passafest ist er gestorben. Und die Leute haben gewusst, das ist das Fest, wo man das Blut vom Lamm an die Türpfosten streichen. Und jeder, der das Blut für sich in Anspruch nimmt, der hat im Kopf gehabt, dass das das Einzige ist, was ihn damals in Ägypten vor dem Gericht Gottes bewahrt hat. Und genauso ist Jesu Blut das Einzige, was uns vor dem Gericht Gottes in der Zukunft bewahren werden kann, bewahren wird. Ja, das waren die Gedanken zu der Gerichtsverhandlung.